Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja zum Wochenspruch, Kapitel 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereite dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, Prediger, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, Vorbereitung auf das Christfest ist ja Adventszeit. Ankunft und Erwartung des Herrn zugleich bedenken wir an diesem vier Adventssonntag. Die Adventszeit will uns also ein Zweifaches sagen. Einmal, Jesus Christus ist gekommen. Es wurde Advent. Und wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen. Gott hat sich den Weg gebahnt in Jesus Christus. Er für uns. Die Tür zu Gott ist offen, ein für allemal. Und zum anderen, Jesus Christus kommt wieder. Es wird Advent. Wir haben allen Grund, uns darauf zu freuen. Gott wird sein Werk vollenden. Er gibt das, was er geschaffen hat, nicht preis. Deshalb ist hoffnungsvolles Eintreten für die Schöpfung angesagt. Hoffnungsvolles Eintreten für unser Leben, auch für die Zukunft. Keine Resignation. In einem Bekenntnislied zum Christfest singen wir: Drum blicket auf, die Nacht vergeht, der Morgenstern am Himmel steht und leucht durch Angst und Plage. Seid fröhlich, glaubet unbeirrt, dass Jesus Christus kommen wird am großen Königstage. Ihr Lieben, darauf gehen wir zu. Nicht auf Untergang, darauf gehen wir zu. Jesus Christus steht dafür. Der dritte Sonntag im Advent weist uns auf den Weg hin, den sich letztlich Gott zu uns bahnt und er uns auf diesem seinen Weg mitnimmt. Bereitet dem Herrn den Weg, den siehe der Herr kommt gewaltig, so heißt es in unserem Text und so heißt es in unserem Wochenspruch. Es geht dabei zunächst um die Geschichte des Volkes Israel, das sich in der Gefangenschaft in Babel befindet. Und um dieses Volk stand es ganz schlimm, katastrophal. Die Heimat war verloren, Jerusalem zerstört, der Tempel lag in Schutt und Asche, der König war gefangen und ein großer Teil des Volkes, die Elite, war verschleppt, verbannt. Also eigentlich Schluss, aus. Und die Sieger höhnten und spotteten, so wie es immer ist, wenn Sieger herrschen neu. Und die Besiegten klagten und weinten. Sie waren am Ende. Ihr Lieben, so ist es immer, wenn Krieg geführt wird und seine Folgen zu tragen sind. Schreckensbilder. Wir haben solche Schreckensbilder ja vor Augen in unserer Zeit und in unseren Tagen sehen, was Menschen imstande sind anzurichten. Und in Psalm 137 hören wir die Klage jener Gefangenen in Babel so. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Land? Am Ende. Wie? Ja, liebe Gemeinde, wie kann man fröhlich singen, wenn das Heimweh bohrt? Wenn die Angst lähmt, wenn die Zukunft dunkel ist, fröhlich singen? Nein, aber jammern, heulen, schreien. Das ist das Lied der Trostlosigkeit, die erste Strophe aus unserem Predigtabschnitt, das Lied der Trostlosigkeit. Nun, die Verschleppung in die Gefangenschaft kam ja nicht einfach so. Da ging viel voraus. Diese Geschichte war die Folge der Missachtung Gottes, Auswirkung des Bruches des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Da wurden plötzlich andere Götter wichtiger als der eine, der befreit hat, der bewahren wollte, der eifersüchtig auf seine Ehre achtet. Das Volk aber wollte sich dem anpassen, was jetzt dran war. Es wollte mit den Mächtigen im Bunde sein. Es wollte selber gestalten, ohne Gott. Der Zeitgeist erwartete Offenheit allem gegenüber. Das neue Denken passte nicht zu den Weisungen Gottes. Und die Prediger, die darauf hingewiesen haben, wurden verlacht, verspottet. Übrigens, die Gemeinde, so ist das durch die Geschichte hindurch immer gewesen. Bis heute. Und wir merken die Treulosigkeit Gott gegenüber endet immer in Sackgassen. Immer. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Das war für jene damals das Ende, im buchstäblichen Sinn. Ende? Erstaunlich, ihr Lieben. Fast unbegreiflich. Gott ist es, der wieder eingreift. Und der stimmt jetzt sein Lied an. Ein ganz tröstet, tröstet mein Volk. Das ist die zweite Strophe aus unserem Predigtabschnitt. Das Trostlied Gottes. Sie merken, ganz andere Töne werden da laut. Ein ganz anderes Thema wird angestimmt. Freude, Trost, Vergebung, neuer Anfang. Knechtschaft und Bedrückung, Schluss damit. Helle Fanfarentöne bestimmen das Trostlied Gottes, das Freiheit ankündigt, das aufatmen lässt und das den Blick weitet, weg vom Versagen, hin zu dem, zu unserem Gott, der freundlich redet, der so redet, dass es zu Herzen geht, der so spricht, dass man davon mitgenommen wird, wie von einer Melodie, die immer wieder neu in den Ohren aufklingt. Wir kennen das ja. Wie eine Melodie immer wieder neu uns anspricht und aufklingt in unseren Ohren und dann in unseren Herzen, wie von einem Lied getroffen, das beschwingt und Zukunft ansagt. Und alles andere wird unwichtig, entschwindet, tröstet
tröstet mein Volk. Das heißt doch, die Knechtschaft ist nicht ewig. Aber die Gnade, die ist ewig. Das ist das Evangelium. Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden, hören wir gerade in diesen Tagen, ihr Lieben, auf dieses Trostlied Gottes. Und die dritte Strophe besingt, Gott bahnt sich seinen Weg. Gott, wirklich? Die Vergebung der Schuld wird am Ende der Versklavung sichtbar. Ausdrücklich heißt es hier, die sitzen noch in der Gefangenschaft, alle Welt wird es sehen, was Gott tut. So wie der Zusammenbruch des Volkes Israel vor den Völkern zur Zeit des Propheten Israel tatsächlich geschehen ist, so wird die Herrlichkeit Gottes vor aller Welt sichtbar werden, wenn sein Volk heimkehrt, so wie es einst aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt und in das ihm von Gott bestimmte Land gebracht wurde, gegen allen Widerstand. Das ist unser Gott. Mit dem haben wir es zu tun. Und vor aller Welt ist das geschehen übrigens, dass dieses Volk nach Jahrhunderten der Zerstreuung, Verfolgung, Unterdrückung wieder in sein Land kam. Trotz massivsten Widerstandes seiner Feinde bis zu diesem Tag. Und es wird auch bleiben. Denn letztlich, liebe Gemeinde, macht Gott Geschichte. Gott, der auch dann auf dem Regiment sitzt, wenn die Mächtigen von heute längst nicht mehr sind. Eine Stimme ruft, der Herr hat es gehört. Aber wer wird die Straße bauen, von der der Prophet spricht? Wer wird den Weg ebnen? Dieses Völkchen saß ja noch in Babel der Gefangenschaft, ohnmächtig, all seiner Möglichkeiten beraubt. Das Volk wird es nicht schaffen. Die Herrlichkeit des Herrn wird durch ihn selbst offenbar in der Geschichte machen. Gottes Volk wird nicht untergehen. Warum wird es nicht untergehen? Weil es so gut ist, weil wir gar so gut sind. Es wird nicht untergehen. Um der Herrlichkeit Gottes willen wird es nicht untergehen. Alles Fleisch, alle Welt wird es erfahren. In früheren Zeiten wurden für Götter und Herrscher Pracht- und Prozessionsstraßen gebaut. Selbst die württembergischen Herzöge ließen sich schnurgerade Sträßchen bauen, um rasch an das Ziel ihrer Wünsche zu kommen. Kann man heute noch erkennen, nach Freudenthal zu, von Ludwigsburg her, da saß die Mätresse, und schnell wollten sie dort sein. Ja. Heute werden für Bahnlinien und Autostraßen Hügel und Berge geebnet. Sogar ganze Städte werden unterhöhlt, koste es, was es wolle. Viel geändert hat sich nicht. Im Pergamonmuseum in Berlin kann man eine Prachtstraße aus früheren Zeiten bestaunen. Als ich vor ein paar Jahren davor stand, musste ich denken, ja, ja, was für Götzen gemacht wurde, was für die Demonstration der Macht von Menschen eingesetzt wird und wurde. Am Ende bleibt es höchstens Museumsstück, mehr nicht. Doch, liebe Gemeinde, was Gott um seiner Herrlichkeit willen tut, das wird geschieht. An der haben wir teil. Das wird geschehen. Und das bleibt ein Zeichen für ihn. Der freundlich redende Gott bewegt durch sein Wort die Geschichte. Er erhöht und erniedrigt. Er ebnet ein. Und er baut auf. Er bahnt sich den Weg für sein Reich. Um seiner Herrlichkeit willen hat Gott nicht allein sein Volk Israel im Blick, sondern auch die Völker, uns. Uns, einen jeden Gegen von uns. Wie hat er uns im Blick? In Jesus Christus hat er für uns seine Herrlichkeit in einer noch ganz anderen, einzigartigen Weise gezeigt und aufleuchten lassen. Er hat Jesus Christus zu seinem Wort für uns gemacht. So wie es Johannes in seinem Weihnachtsevangelium bezeugt und auf den Punkt bringt. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Also ihr Lieben, die Herrlichkeit Gottes in der Armseligkeit einer Futterkrippe liegt, am Rande der pulsierenden Stadt. Da ist unser Gott da. Die Herrlichkeit Gottes verblutend am Kreuz hängen, dem Spott ausgesetzt. Tiefer kann es nicht mehr gehen. Da ist unser Gott. Die Herrlichkeit Gottes im Glanz des Auferweckten, gezeichnet mit den Wundmalen des Leibes. Der Sieg des Lebens ist errungen, der letzte Feind, der Tod, ist besiegt, seine Macht ist dahin. Da ist unser Gott. So, liebe Gemeinde, bahnt sich Gott seinen Weg bis hinein in unsere Herzen. Und ihr Lieben, dort will er ankommen. Dort. Jetzt. Und wenn das geschehen ist, dann können wir mit Maria bekennen, wenn das geschieht. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und dann kann ich erkennen, ja, mein Leben ist ans Ziel gekommen. Bei ihm. Was gibt es größer? Noch die letzte Strophe. Gottes Wort bleibt ewig. Es heißt hier, alles Fleisch ist im Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Das können wir uns vorstellen. Wie Gras ist alles, was vor Gott nicht bestehen kann. Das galt für das Volk Gottes, das sich nichtigen Götzen zuwandte, wie Gras. Das galt für die Unterdrücker des Volkes, diesen stolzen Herren, diesen mächtigen Ausbeutern, schon verurteilt, obwohl sie noch mächtig dran sind, schon verurteilt, wie Gras. Nichts. Begrenzte Zeit nur wehrt ihre Macht. Und dann, wie Gras, nichts. Ihr liebe Gemeinde, überhören wir das ja nicht auch für uns. Alles Fleisch ist wie Gras. Daran musste ich denken, als ich vorhin über unseren Friedhof ging. Und vieles vermisst. Vieles vermisst. Wie Gras. Wie Gras. Und liebe Gemeinde, alles, was wir uns zurechtlegen und zurechtmachen, wie Gras, das verdorrt. Alles, was uns so wichtig erscheint, an das wir uns so festklammern, von dem wir uns nicht lösen können, wie Gras, das verdorrt. Was aber bleibt? Der Prophet sagt, das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und dahinter hören wir ja auch das, was Jesus sagt. Himmel und Erde werden vergehen. Unsere Existenz wird vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer von mir angesprochen ist, wird nicht vergehen. Auch wenn man keinen Grabstein mehr sieht. Nur noch Gras sieht. Nicht vergehen. Nicht vergehen. Das ist das Evangelium, das uns heute zukommt. Mit seinem Wort ruft Jesus uns hinein in die Gemeinschaft mit ihm, die durch nichts mehr zerbrochen werden kann. Und liebe Gemeinde, sein Wort ist das Wort der Vergebung. Es ist das Wort der Liebe. Es ist das Wort des Lebens gegen alle Gewalten, die es bedrohen. Gegen alle. Darum hören Sie, hören wir es, was der Prophet uns sagt. Tröstet, tröstet, mein Volk. Dahinter steht, die zu mir gehören, die werden leben, auch wenn man nichts mehr sieht. Das ist die Realität, in die wir hineingerufen werden. Und so wünsche ich es uns, dass uns das Trostwort Gottes erreicht, selbst auch dann, wenn wir ganz unten sind, fragend nach dem Sinn unseres Lebens. Ja, das ist jetzt so erreicht, dass wir es spüren und erkennen. Da mittendrin ist unser Gott. Da mittendrin ist unser Gott, der, der mich kennt. Mit Namen. Jede und jeden von uns. Der, der um mich weiß. Der, der mich nie aus seinen Augen verliert, auch wenn an uns nichts mehr erinnert. Der uns nie aus seinen Augen verliert. Ja, liebe Gemeinde, dass es dann in unseren Herzen aufklingt. Da bist du mein Heil gekommen und hast mich froh gemacht. Liebe Gemeinde, der Weg ist bereit, der Weg ist gebahnt. Unser Gott kommt. Unser Gott ist da. Mag es um uns stehen, wie es will. Unser Gott ist da. Danken wir dafür. Einfach danken. Amen.